Corso. Kunst und Pop.
Das hier ist der Stadionorganist der St. Louis Cardinals, der den Baseballfans im Stadion mit so einer bisschen Wagner-Mixtur anheizt. Herr Treuernoff, was macht das mit Ihnen?
Ah, da kriege ich wohlige Gefühle. Da habe ich Lust, sofort wieder ins Stadion zu gehen. Das ist ja so ein Ort, in dem man sich selber verliert, um etwas anderes zu finden, was es im Alltag nicht gibt.
Warum gerade Baseball und warum sind die St. Louis Cardinals was für Sie?
Also ich habe im Laufe meines Lebens verschiedene Sportleidenschaften gehabt. Früh Tennis, weil ich das richtig seriös trainiert habe. Irgendwann mal natürlich wie jeder auch ein bisschen Fußball. Aber bei Baseball, als ich mal in St. Louis gearbeitet habe, habe ich Folgendes gefunden. Ein breites Panorama der gesamten Gesellschaft samt ihrer Emotionen im Stadion. Von frenetischer Anteilnahme bis hin zu distanzierten Familienpicknick, alles, was man sich vorstellen kann. Das hat mich fasziniert. Ich habe mir gedacht, das ist eigentlich so ein großer Roman des 19. Jahrhunderts, was da im Stadion abgeht.
Ilja Treuernoff zu Gast im Corso-Gespräch. Heute erscheint das Buch Fans, geschrieben zusammen mit dem österreichischen Germanisten und Literaturkritiker Klaus Zähringer. Ein Buch, das sich mit Geschichten dem Fansein nähert, mit allem, was dazugehört. Hallo.
Hallo.
Das Buch ist eine Zusammenstellung von Reportagen. Große Wettbewerbe werden da angeschaut. Darts, Radsport, Fußball, Cricket, Indien gegen Pakistan, Wimbledon, immer mit Blick auf die Fans. Sie sind ja, Herr Treuernoff, haben wir gerade schon gehört, selber Fan. War das auch ein Wunsch beim Schreiben, das eigene Fansein besser zu verstehen, besser zu beleuchten?
Na, der Wunsch war, ein Phänomen zu beleuchten, das interessanterweise von den Intellektuellen fast nicht betrachtet wird, obwohl nach meiner Schätzung ungefähr ein Drittel der Gesellschaft wirkliche Fans sind und zwei Drittel große Sportereignisse zusehen. Das ist eigentlich etwas, was unsere Gesellschaft mit all ihren Facetten abbildet. Das hat sich dann auch bestätigt. Nicht nur bei den Großereignissen, auch bei den Spielen ums Eck oder bei dem Schauen eines Spiels in der Eckkneipe. Es ist so, dass vieles von dem, was wir sind und was wir sein möchten, in dem Fantum, in den Selbstinszenierungen, in den Gesängen, in den emotionalen Netzwerken sich widerspiegelt.
Sie haben angesprochen, ein Drittel der Menschen, es gibt eben Menschen, die sind Fans und dann gibt es auch wieder Menschen, die sind das überhaupt nicht und die können das auch nicht verstehen. Was glauben Sie, muss passieren, damit ein Mensch zum Fan wird?
Naja, es gibt Leute, die können mit Oper nichts anfangen, während ich innerlich geradezu zerrissen werde vor emotionaler Übersättigung. Also das ist natürlich immer so, dass eine bestimmte Form kultureller Interaktion manchen Leuten einleuchtet, anderen nicht. Es ist natürlich so, dass Fußball bei uns extrem dominant ist und das Fanverhalten in den Fußballstadien teilweise aus guten Gründen schlechten Ruf hat. Das ist teilweise sexistisch, das ist teilweise rassistisch, das ist natürlich latent auch gewalttätig. Aber es gibt viele, viele andere Sportarten. Das absolute Gegenprogramm zum Beispiel Darts, die WM in Ali Pally im Norden Londons. Das ist Karneval. Da kommen die Leute mit Kostümen, mit Choreografien, unglaublich friedfertige, friedvolle Belustigung, bei denen eigentlich das wichtige Geschehen auf den Rängen stattfindet. Irgendwo da vorne werfen Leute auf ein kleines Brett, aber das, was wirklich spannend ist.
Sie beschreiben auch, man sieht es eigentlich gar nicht aus dem Publikum, ne?
Genau, man sieht das eigentlich überhaupt nicht. Und ich glaube, die Fans, also ich habe es verstanden, als ich mit einem Fußballfan von den sogenannten Ultras geredet habe, nach einem 4-1-Sieg seines Teams. Ich habe gesagt, wie viele der Tore hast du eigentlich überhaupt gesehen? Er sagte, ja, eigentlich nur eins und das war ein Zufall. Wirkliche Fans, um es auf die Spitze zu treiben, drehen eigentlich dem Spielgeschehen den Rücken zu.
Sie schreiben da, wo wir gerade bei der Darts-WM sind, wie bei einem manisch-depressiven folgt auf die Ekstase des Gelingens das gesichtsschwere Jammern über die eigene Unfähigkeit, im entscheidenden Moment das winzige Ziel zu treffen, zumal vor einer aufpeitschenden Menge, die den existenziellen Zweifel noch verstärkt, ob die Doppelacht überhaupt je getroffen werden kann. Ist es nicht auch vielleicht dann ein Teil des Fanseins, dieses Leid, diesen Druck zu spüren, mitzubekommen, nachzufühlen, ohne dass für einen selber wirklich was dranhängt?
Sie haben völlig recht, es ist eine unglaublich intensive Anteilnahme. Man kommt aus einem Alltag, der ja eher geprägt ist von Routine, von Gewohnheiten, der oft dahin plätschert, in das große Drama hinein. Das ist eine Theaterbühne mit ganz, ganz großen Höhen und Tiefen, mit Jubel, aber auch mit tiefer Trauer. Und wenn man danach mit Fans, die das Spiel verloren haben, in einer S-Bahn sitzt, das ist eine Grabestimmung. Das ist von einer Intensität. Ich bin nicht ganz sicher, ob es nach einer Beerdigung ähnlich intensiv wäre.
Also das heißt, diese Anteilnahme, die ist auch wirklich da und die Gefühle sind wirklich da. Es hängt für die Fans auch was dran.
Ja, es hängt dran, weil es natürlich keinerlei Unterscheidung gibt im Menschen zwischen einer reell inspirierten Passion und einer simulierten, virtuellen. Deswegen weinen wir ja, wenn wir einen schönen Roman lesen. Also die Tatsache, dass es sozusagen diesen Umweg gibt über das Sportereignis, ist natürlich keine Minderung der Gefühle.
Fans sind ja die Cash-Cow des Sports auch, ne? Also sie werden gemolken, wo es nur geht. Eintrittskarten, Trikots, Streaminggebühren für Fernsehen. Man spielt ja mit den Gefühlen und guckt, dass man sie zu Geld macht. Andererseits haben die ja auch eine wichtige Rolle im Sport. Glauben Sie, Sportverbände, Veranstalter unterschätzen die Wichtigkeit der Fans?
Nach Corona glaube ich nicht mehr. Wir haben ja ein Kapitel, in dem wir beschreiben, wie das war während
diese Geisterspiele.
Diese Geisterspiele, und ich glaube, da hat jeder kapiert, dass das Entscheidende, der Salz des Sports sind die Fans, nicht das Spielgeschehen. Also eher könnte man auf die Spieler verzichten oder Spielerinnen als auf die Sportfans. Und insofern ist das, glaube ich, klar geworden. Die Fans, das ist eine schöne Entwicklung der letzten Monate, merken manchmal auch, dass sie tatsächlich Einfluss, dass sie Macht haben. Die Proteste der deutschen Fans gegen den Ausverkauf des deutschen Fußballs, so wie es in England zum Beispiel schon geschehen ist, waren ja erfolgreich. Das heißt, man kann sich gegen diese Kommerzialisierung und teilweise auch Mafiotisierung wehren. Und was man nicht vergessen darf, es gibt sehr, sehr viele Fans kleinerer Clubs, bei denen es natürlich nicht so schlimm ist.
Sie haben schon angesprochen, wir in Deutschland schauen vor allen Dingen auf den Fußball, wo ganz viel Negatives mitschwingt, Suff, Gewalt, rassistische Sprüche und so weiter und so fort. Aber gemein ist dem Fantum ja schon, dass man sich sehr mit einer Sache identifiziert und dass dann sowas wie Nationalität, ganz egal ob es beim Radsport ist oder beim Darts oder beim Cricket, eine Riesenrolle spielt. Und da lauert ja auch eine Gefahr, das zu überhöhen, oder nicht?
Ja, wobei Sie gerade jetzt zwei Beispiele gebracht haben, die weniger für diese These stehen. Bei der Tour de France, also bei der berühmten Etappe Alpe d'Huez, ist es erstaunlicherweise so, dass die allermeisten dieser Fans, übrigens beim Radsport viele, viele Radsportler selber, dass die nicht sehr nationalistisch sind. Beim Tennis ist es auch so, man sieht relativ wenige Flaggen und oft ist der Lieblingsspieler jetzt nicht aus dem eigenen Land. Bei Mannschaftssportarten ist es natürlich ausgeprägter, weil dieser Chorgeist, der einem Mannschaftsspiel leider eingeschrieben ist, sich ganz häufig dann ins Nationalistische wendet. Und das ist oft gerade von autoritären Regimen ausgenutzt worden. Vielleicht der erste, der es systematisch gemacht hat, war Mussolini, der dann ganz bewusst gesehen hat, wir können diesen vielbeschworenen Volksgeist tatsächlich verstärken, indem wir Sport instrumentalisieren.
Sie haben angesprochen, Sie wollen mit dem Buch eben auf eine Kultur schauen, die sozusagen unterbelichtet ist, vor allen Dingen ja unter Intellektuellen. Warum glauben Sie, ist es wichtig für die, sich damit auseinanderzusetzen?
Wir suchen ja, glaube ich, immer, wenn wir neugierig sind, wohin entwickelt sich unsere Gesellschaft? Wir suchen ja nach Bildern, die das illustrieren können, nach Arenen, in denen es uns klar wird. Und ich denke mir, dass das Verhalten der Fans dafür ein sehr, sehr gutes Beispiel ist. Schauen Sie mal allein in unserem Gespräch, die paar Minuten, die wir miteinander reden, wie viele entscheidende Facetten der heutigen wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Realität wir schon gestreift haben. Und es gibt noch viele andere mehr. Das Erstaunliche an der Recherche an diesem Buch war, dass wir extrem viel gelernt haben über Männlichkeit und Weiblichkeit, über mediale Darstellung, über Selbstinszenierung. Es ist eigentlich ein, weil es so viele unterschiedliche Sportarten gibt und dadurch so viele Subkulturen, ist es ein Panoptikum unseres gegenwärtigen gesellschaftlichen Lebens.
Also die Gesellschaft verstehen durch Fans.
Absolut. Und natürlich am Ende des Tages auch ein bisschen sich selber, weil ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich staune über mich. Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe als erstes geschaut, wir haben die Cardinals gestern Nacht gespielt. Ich bin schlecht dran, das merken Sie meiner Stimme an. Wir haben 15-1 verloren.
Und in der Tabelle sieht es auch schlecht aus, oder?
Also Sie wollen es jetzt reinreiben, oder? Sie wollen meinen Tag völlig vermiesen.
Vielleicht gibt es aber auch wieder bessere Zeiten. Das ist ja auch das Fansein, oder? Diese Tiefen mitzumachen und dann die Höhenflüge hoffen.
Naja, und es ist manchmal so, dass gerade daran, also ich bin auch Eintracht Frankfurt-Fan, dass man gerade daran sich selber als Fan definiert. Ich glaube, wir Eintracht-Fans kennen das nicht anders als Höhen und Tiefen. Das heißt, die Stabilität von Bayern München, die ist uns als kulturelle Form fremd. Damit würden wir eigentlich gar nicht d'accord gehen.
Und das sagen Sie zu einem Kölner. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Corso. Kunst und Pop.